SWR 2 Tandem. Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der sich Gedanken darüber macht, wie und ab wann Kinder und Jugendliche sinnvoll digitale Medien nutzen können. Und der unter anderem verzweifelte Eltern berät, wenn sie wieder einmal nicht wissen, ob sie ihren Kindern zu Weihnachten jetzt das erste Handy schenken sollen oder lieber doch nicht. Hallo und herzlich willkommen, Stefan Urbanski.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute ein paar Eltern hoffentlich erreichen kann und etwas weniger Verzweiflung sorgen kann.
Also Verzweiflung dämpfen ist doch schon mal ein guter Vorsatz für so eine Sendung. Sie sind, Herr Urbanski, sind Medienpädagoge und Sie geben seit vielen Jahren Workshops zum Thema Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Angenommen, Sie hätten drei Kinder und alle drei Kinder wünschen sich ein Smartphone und nerven Sie mit genau denselben unerbittlich vorgetragenen Argumenten. Eines der Kinder 7 Jahre alt, eines 9 und eines 11. Welchem der Kinder oder welchen würden Sie ein Smartphone unter den Weihnachtsbaum legen?
Ein Smartphone, wenn dann nur dem 11-jährigen Kind. Also ab 11, 12 Jahren sagt man so, okay, ein Smartphone ist okay, aber dann mit Einschränkungen. Dem 7-jährigen eher nicht. Und was war es noch, 9 Jahre, da könnte man sagen, einen Kompromiss finden, ein normales Handy. Also quasi ein nicht internetfähiges Smartphone, sondern die Älteren kennen es ja noch, damals gab es ja auch einfach mobilfähige Telefone sozusagen.
Genau, einen von diesen Knochen.
Das zum Beispiel als Notfallhandy für einen langen Schulweg oder sowas eingesetzt werden kann und dann rein zum Telefonieren da sein sollte.
Also ein reines Telefon, Telefonier-Handy nochmal in der Kiste erkramen und selbst wenn der 9-Jährige dann laut protestiert, hart bleiben, kein Smartphone?
Ist nicht unbedingt empfehlenswert, ne.
Also darüber sprechen wir heute in SWR 2 Tandem mit Stefan Urbanski über die Frage, wie Kinder und Jugendliche digitale Medien nutzen bzw. nutzen sollten und was ihre Eltern tun können, wenn der Social-Media-Konsum des Nachwuchses überhand nimmt oder die falschen Bilder im Messenger-Chat auftauchen. Und wir sprechen mit Stefan Urbanski darüber, wie es ist, Kinder- und Jugendradio zu machen. Das hat er nämlich auch getan. SWR 2 Tandem. Bei uns ist der Medienpädagoge Stefan Urbanski. Herr Urbanski, meine Tochter ist 5 Jahre alt und nach dieser ganzen langen Corona-Zeit waren wir neulich zum ersten Mal wieder im Kino. Und dann schaute sie auf die Leinwand und sagte ganz begeistert, Papa, das ist aber ein großes iPad. Und ich musste erst mal lachen und dann dachte ich, was ist da eigentlich schiefgelaufen? Also können Sie es mir sagen?
Naja, ich meine, Ihre Tochter kriegt ja schon früh, genauso wie andere, auch im Kleinkindalter, schon mit, ob das jetzt bei den Eltern oder auch bei Geschwistern ist, wird die Mediennutzung ja quasi nebenbei ja schon mitbekommen. Also und gerade bei Tablets, das ist natürlich auch interessant und man kann leicht mit den Fingern darüber wischen und Kleinkinder lernen ja auch relativ schnell und da ist es interessant natürlich dann mal zu schauen. Man sollte natürlich auf die Zeit achten, wie viel da jetzt wirklich das Kind das schon mitbenutzen sollte. Es ist natürlich ganz interessant, es gibt auch lustige Videos im Internet, wo Kinder versuchen, in irgendwelchen Zeitschriften zu wischen, was natürlich dann nicht geht, weil sie dann so schon gewöhnt sind, von den Tablets oder Smartphones sowas zu machen.
Ja, meine Tochter stand schon vorm Fernseher und hat versucht, da irgendwie über den Bildschirm zu wischen, um irgendwie ein interessanteres Programm herbeizuzaubern. Ab welchem Alter, würden Sie denn sagen, kann man kleinen Kindern ein Smartphone oder ein Tablet in die Hand geben? Also wie alt dürfen die sein und wie lange dürfen die das dann in der Hand behalten?
Naja, ich sag mal, in diesem Kleinkindalter, so 0 bis 3, da sollten die natürlich auf keinen Fall irgendwie ein eigenes. Es ist dann schon mal okay, das irgendwie mitzubenutzen. Ja, jetzt mal als Beispiel am Videocall mit den Großeltern. Da kann man natürlich auch das Kind mal mit reinschauen lassen, mal Hallo sagen lassen und so die erste Medienerfahrung halt indirekt machen, eben durch Beobachtungen und so weiter. Auch mal leichte Funktionen oder vielleicht mal ein kurzes Video anschauen lassen von irgendeinem kurzen Zeichentrick-Clip oder sowas. Das ist jetzt kein Problem, aber das sollte in sehr kurzen Minuten Begrenzungen stattfinden, sag ich mal.
Ja, spulen wir mal vor ins Kindergartenalter, also so sagen wir mal 3 bis 6. Jetzt im Bekanntenkreis, die Eltern der Freundin und Freundin meiner Tochter, die jetzt so 5 ist, der ist das Standardmodell so, dass man sagt, abends dürfen die mal kurz gucken, das sind dann so 20 Minuten und tagsüber eigentlich nicht. Also jetzt Zeichentrickfilme anschauen zum Beispiel. Und de facto wird es dann aber oft etwas länger, weil man abends halt dann doch gerne als Eltern auch was machen möchte und tagsüber, gerade in Corona-Zeiten, muss man ja auch manchmal zu Hause arbeiten und dann wird es halt doch ein bisschen mehr. Wo ist denn da so die Grenze erreicht, wo Sie sagen, also jetzt wirklich aufpassen und auch mal sich selbst disziplinieren und nicht auf diese einfache Masche setzen?
Also bei so 3 bis 6 Jahren sind die Empfehlungen so ungefähr bei 20, 30 Minuten täglich und die auch möglichst nicht am Stück und natürlich auch noch keine eigenen Geräte. Was verbreitet ist, ist natürlich Fernsehen oder allgemein auch Videos, aber auch Hörmedien wie Hörspiele und so werden viel gemacht. Was jetzt helfen kann und auch oft empfohlen wird, zum einen kann man auch schon mit Kindern ab 6 Jahren ungefähr einen Mediennutzungsvertrag aufsetzen. Das hat natürlich mehrere Vorteile. Da gibt es auch Vorlagen online, weil ne, so lernt man auch Sachen wie Vertragswesen zum Beispiel kennen, Verantwortung übernehmen. Man kann Kompromisse schließen mit den Kindern, was eben wie lange okay ist. Und man muss natürlich auch mit denen sprechen, warum willst du das überhaupt nutzen und wofür und warum braucht es denn eigentlich so viel Zeit? Also auch versuchen zu verstehen, warum das Kind das denn eigentlich machen will und dann auch versuchen, darauf einzugehen und nicht von an auch komplett einfach verteufeln und alles verbieten. Im Endeffekt, wenn man nur verbietet oder die Kinder komplett fernhält in den ganzen Kinder- und Jugendalter, irgendwann werden sie sowieso damit in Kontakt kommen und dann haben sie überhaupt keine Kompetenzen erlernt, wie man damit umgehen kann oder auch mit Risiken, die es ja auch gibt, umzugehen. Und je medienkompetenter eben die Kinder sind, und das lernen sie nun mal auch von den Eltern oder in der Familie, desto besser können sie eben auch mit Risiken umgehen.
Über die Risiken sprechen wir auch noch, also zum Beispiel Social-Media-Risiken oder Bilder, die da verschickt werden können, die vielleicht nicht ganz so toll für die digitale Ewigkeit sind. Bleiben wir nochmal bei diesem Vertrag. Das fand ich jetzt sehr spannend, was Sie da gesagt haben. Also eine Abmachung zwischen Eltern und Kind, wie viel die Medien genutzt werden dürfen. Das kann man ja heutzutage auch kontrollieren. Also es gibt Apps, die es den Eltern ermöglichen zu kontrollieren, was das Kind genau mit dem Smartphone oder Tablet macht. Wie funktioniert das denn eigentlich?
Ja, also die Kontrollmöglichkeiten, die sind natürlich vielfältig. Ja, es gibt bestimmte Apps, die man sich besorgen kann, die zum Beispiel andere Apps, die man gerne begrenzen möchte, zeitlich begrenzen. Ja, ich nehme jetzt mal irgendeinen Messenger-Dienst oder so und wenn man die Zeit begrenzt, sage ich mal auf 30 Minuten, dann schaltet sich die App automatisch ab. Andere Möglichkeiten wäre, also setzt natürlich alles so eine gewisse auch Medienkompetenz von den Eltern voraus, dass sie auch wissen, wie man das denn alles macht. Meistens reicht es aber, die konkrete Frage einfach in der Suchmaschine zu suchen. Dann findet man auch immer Anleitungen dafür. Ein gutes Beispiel wäre, viele Eltern wissen auch nicht, dass man am Router auch die WLAN-Zeit automatisch begrenzen kann auf bestimmte Uhrzeiten, sodass zum Beispiel nachts gar kein Zugriff ist. Und der Router hat ja auch Passwortzugriff und
Also ganz gemein, wenn das Kind halt abends um 10 doch nochmal unter der Bettdecke irgendwas googeln möchte oder sich ein Video anschauen möchte, dann geht's nicht.
dann geht das einfach nicht, genau.
Ja.
Und wenn die ganzen Passwörter eben nicht zur Verfügung stehen, dann kann das Kind da auch nichts machen. Genauso verhält sich es ja auch mit den ganzen Jugendschutz. Es gibt auch gute Jugendschutz-Apps. Die ganzen, was gibt's noch alles, Streaming-Programme und so weiter oder auch Fernseher haben ja auch oftmals eine Jugendschutzfunktion mit einem PIN. Und der PIN sollte jetzt dann eben auch nicht rausgegeben werden, sodass die Eltern wirklich dann auch noch die Nutzungszeit bestimmen können.
Ja, eine Möglichkeit, die es auch gibt, ist, übers Handy des Kindes zu wissen, wo sich das Kind befindet. Also das kann man auch freischalten, dann kann man auf dem eigenen Handy immer genau sehen, wo das eigene Kind sich gerade aufhält. Mir persönlich sträuben sich da so ein bisschen die Nackenhaare, aber wie sehen Sie das denn? Also sollten Eltern immer genau wissen, wo ihr 11-jähriger Sohn gerade ist, wenn er mit seinen Freunden loszieht?
Also da bringe ich jetzt mal auch das Stichwort Kinderrechte oder, ne, sag ich mal, Big Brother. Auch wir Erwachsene wollen ja nicht ständig überprüft werden, ja, obwohl wir unsere Daten ja eigentlich freiwillig dafür hergeben und viele Unternehmen ja genau wissen, wann wir uns wo hinbewegen. Eltern sollten das jetzt meiner Meinung nach auch nicht unbedingt machen. Ich finde es okay, so eine App zu installieren, aber die sollte dann wirklich nur im Notfall eingesetzt werden, ne? Es ist ja eine gute, sag ich mal, Maßnahme. Wenn es jetzt doch mal der Fall eintreten sollte, der seltene Fall, dass ein Kind verschwindet, nicht auffindbar ist oder, sag ich mal, ganz krass eine Entführung oder so ist, dann ist das natürlich super, solange das Handy dann irgendwie noch erreichbar ist. Aber im normalen Alltag sollte der Kontrollwahn da doch auch aus Respekt gegenüber dem Kind, würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Also dann doch lieber nachfragen, wo man denn ist oder wann es nach Hause kommt.
SWR2 Tandem, heute mit Stefan Urbanski. Er ist Medienpädagoge und berät Eltern, wie Kinder digitale Medien sinnvoll und angemessen nutzen sollten. Herr Urbanski, sprechen wir mal über die sozialen Medien. Also diese ganze schöne neue Social-Media-Welt von Facebook über Instagram bis Twitter oder TikTok. Wie können Kinder denn einen sinnvollen Umgang mit den sozialen Medien lernen?
einen sinnvollen Umgang.
Utopisch.
Naja, von alleine werden die sie sicherlich nicht lernen. Also da sollten sie auf jeden Fall angeleitet werden und auch von den Eltern begleitet werden. Das setzt natürlich auch gewisse Grundkenntnisse von den Eltern voraus. Grundsätzlich gilt bei den meisten sozialen Medien ja auch eine Altersgrenze, die vielen ja auch nicht bekannt ist. Die meisten sind ab 13 Jahren, manche sogar ab 16. Da hat man auch schon mal eine Orientierung. Ne? Ähnlich gilt es ja auch für andere Medienangebote wie Filme oder Computerspiele, die haben ja auch oftmals eine Altersempfehlung dabei. Und ja, wie kann man damit umgehen? Ne? Erstmal damit sprechen irgendwie, warum will man das eigentlich nutzen? Wie viel möchte man das nutzen? Ist es zur Kommunikation mit den Freunden, weil man daraus Spiele spielen möchte? Ach, das geht jetzt nochmal auf die Geräte, aber das hängt ja auch viel zusammen. Hat man einmal ein Smartphone, dann nutzt man da die sozialen Medien, aber natürlich auch die anderen Sachen. Hm.
Sprechen wir vielleicht mal über eine ganz besondere Social-Media-App, nämlich Instagram. Es ist eine App, die sehr, sehr oft von Jugendlichen genutzt wird und da spielen vor allem Bilder eine Rolle. Und oft sind diese Bilder eben Bilder von perfekten, wunderschönen Menschen, wobei die meisten dieser Bilder bearbeitet sind, also schöner als in echt. Und gerade ist auch wieder die Diskussion hochgekocht, dass Instagram dafür sorgt, dass Mädchen ein falsches Körperbild bekommen. Also dass sie denken, sie müssten genau so perfekt in allen Lebenslagen aussehen wie die Mädchen auf den bearbeiteten Fotos. Was würden Sie den Eltern raten, die merken, dass ihre Tochter, ihr Kind jetzt anfängt, viel Zeit bei Instagram zu verbringen?
Naja, auch auf jeden Fall darüber sprechen, über Körperbilder, das ist natürlich ein Problem. Das führt ja auch vermehrt zu beispielsweise Depressionen oder auch Essstörungen und solchen Geschichten und eben ein total verzerrtes Körperbild, was sie dann da bekommen können, eben wegen dieser, sag ich mal, wegen dieser perfekten Welt, die ja eigentlich zum Großteil eher aus Fake besteht. Machen wir uns ja nichts vor, die Influencer, die machen das ja auch, um Geld zu verdienen und ja, ist natürlich auch zu beachten, alle sozialen Medien haben natürlich einen Algorithmus im Hintergrund laufen. Und viele wissen ja auch gar nicht, wie der funktioniert. Ne? Also man kann es auch nicht wissen so wirklich, weil die ja auch geheim gehalten werden. Aber im Endeffekt, gerade auch Instagram, die laufen ja darauf hinaus, dass es quasi süchtig machend ist. Man kriegt ja so ein gewisses Belohnungsgefühl auch, wenn man Likes bekommt oder und so weiter. Es werden ständig neue Inhalte geboten. Teilweise führen die dann in irgendwelche anderen Themen, wo man vielleicht gar nicht danach gesucht hatte, ja. Also zum Beispiel eben zu Magersuchtsthemen oder so, obwohl man nur nach gesunder Ernährung gesucht hat oder sowas beispielsweise. Gerade mit Mädchen sollte man dann einfach sprechen, was das dann alles bedeutet, dass sie ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln können und ja, sich eben nicht daran orientieren. Vergleichen hat noch nie jemandem geholfen und dass das eben alles nur eine perfekte, dargestellte Welt ist und nichts eigentlich mit der Realität zu tun hat.
Sind Sie denn eigentlich auch selbst auf Instagram zum Beispiel unterwegs?
Nee.
Also vielleicht privat oder um sich das einfach mal anzuschauen und zu wissen, worüber man dann da spricht?
Ich habe die kompletten Angebote. Das Einzige ist ein berufliches Netzwerk, was ich nutze und natürlich Messenger-Dienste, aber gerade von Facebook haben wir ja schon genannt, da gehört ja auch alles, denen gehören ja auch mittlerweile auch WhatsApp und Instagram und so weiter. Und diese ganze Datensammelei, das ist dann alles natürlich ein Riesenproblem, ne, auch ein Datenschutzthema. Also ich halte mich auf jeden Fall davon fern.
Also Sie sagen
jetzt, auch jedem anderen empfehlen an sich.
Ja, es ist natürlich die Wirklichkeit von Jugendlichen oder überhaupt von vielen Menschen in diesem Land ist natürlich, man nutzt die gerne, die sozialen Medien. Andererseits als Eltern ist man ja auch oft abgehängt. Also wir nutzen vielleicht noch Facebook, die Jugendlichen gähnen da, die sind alle auf TikTok unterwegs. Ist das auch so ein bisschen wie Hase und Igel? Also es gibt einfach immer schon wieder ein neues Format, eine neue App, die genutzt wird, wo man einfach nicht hinterherkommt und nicht genau Bescheid weiß?
Ja, gut, das wird immer irgendwie so sein. Man muss ja auch nicht die Apps alle genau kennen, aber schon so einen groben Überblick. Es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt alle zwei Wochen was Neues da ist, wenn dann vielleicht alle paar Jahre mal. Und da kann man sich schon bemühen, um halbwegs auf dem Laufenden zu bleiben.
Also Überblick bewahren. Jetzt ist es ja so, dass viele Eltern, mich selbst eingeschlossen, traurigerweise vermutlich ständig latent ein schlechtes Gewissen haben, weil wir Wasser predigen und Wein trinken. Also heißt, man geht mit der eigenen Tochter auf den Spielplatz und sobald die auf der Rutsche ist, checkt man dann noch eben auf Twitter irgendwie, wer da gerade was Neues gepostet hat oder man schiebt den Kinderwagen mit dem Handy in der Hand und verlangt aber gleichzeitig von den Kindern, dass die vernünftig bleiben. Also was löst das denn bei Kindern aus, wenn man solche Eltern als Vorbilder hat im Umgang mit dem Smartphone und mit Social Media?
Ja, gerade Kleinkinder, aber auch im Älteren lernen die Kids nun mal auch viel durch Beobachten. Und die Vorbildfunktion von den Eltern oder auch älteren Geschwistern, die ist enorm wichtig. Wenn ich dann selber nur ständig am Handy hänge oder beispielsweise auch nie ein Buch lese oder allgemein lese, dann kann ich auch nicht von den Kindern erwarten, dass sie plötzlich anfangen zu lesen. Und deswegen ist natürlich die Vorbildfunktion extrem wichtig. Oder ne, auch so Situationen, das Kind will mir eigentlich gerade was erzählen, aber ich bin gerade am Smartphone abgelenkt. Oder so typische Sachen sind ja auch bei irgendwelchen Kita- oder Schulveranstaltungen, da filmen dann alle Eltern, statt sich das anzuschauen. Man könnte sich auch absprechen, dass nur eine Person das filmt und dann allen zur Verfügung stellt und sie nehmen das gar nicht mehr so richtig selber wahr in der realen Welt. Also die Vorbildfunktion ist auf jeden Fall extrem wichtig, ne? Also auch bei, sag ich mal, Familienritualen, was ja auch die Zeit begrenzen kann, ne? Wenn man sagt, wir haben gemeinsame Familien-handyfreie Zeit bei Familienfeiern, bei gemeinsamen Essen oder sonstigen Unternehmungen oder wie man auch in öffentlichen Verkehrsmitteln damit umgeht. Ja, es ist noch nie schön, wenn man ohne Kopfhörer da laut Musik hört oder mit dem Lautsprecher oder mit Sprachnachrichten da irgendwelchen Leuten zuhören muss. Dann muss man natürlich auch den Kindern Vorbild sein, dass man da rücksichtsvoll gegenüber anderen ist und denen das auch aufzuzeigen.
Also, ja, die Mahnung ist angekommen. Natürlich, jetzt haben wir so ein bisschen Social Media Bashing auch betrieben. Es gibt natürlich auch ganz positive Funktionen von Social Media. Also jetzt gerade in den Lockdown-Phasen während Corona waren diese Kontakte für Kinder und Jugendliche natürlich extrem wichtig über die sozialen Medien. Also ein Mittel, sich weniger einsam zu fühlen. Zumindest halt der Versuch. Funktioniert das für Sie, chatten statt treffen?
Ja, teilweise sind wir ja dazu gezwungen, ne? Also eine aktuelle Studie hat jetzt auch wieder gezeigt, dass ungefähr ein Drittel der Jugendlichen, für die macht es keinen Unterschied, ob sie sich quasi real mit den Freunden treffen oder online. Und natürlich gibt es viele Chancen, man kann da viel lernen, man bekommt andere Inputs, zumindest so lange, wie man sich nicht in einer Filterblase aufhält und man nur das Gleiche sieht, kann man natürlich auch viel lernen. Und gerade dieses Miteinander, wofür es ja da auch ist, der weltweite Austausch, kurze Absprachen, eben in Kontakt bleiben mit den Freunden, das ist natürlich auch extrem wichtig für die jungen Menschen.
SWR2 Tandem. Bei uns ist Stefan Urbanski. Bildung ist seine Leidenschaft. Er ist Medienpädagoge, entwickelt Konzepte für digitale Bildung und er engagiert sich in medienpädagogischen Projekten für Jugendliche. Herr Urbanski, Sie leben in Darmstadt, vorher waren Sie in München und da haben Sie sich beim Feierwerk engagiert. Jetzt für alle, die nicht in München leben, was ist das für ein Ort, das Feierwerk? Was wird da gefeiert?
Das ist ein Verein, den gibt es schon, ich glaube, seit über 30 Jahren. Die machen von Kulturangeboten, Konzerten, aber auch verschiedene medienpädagogische Angebote. Die haben einen eigenen kleinen Radiosender. Also das ist ein ganz bunt gemischtes Programm für Familien, Senioren, Kinder, Jugendliche und eben aber auch Kulturarbeit. Genau, die haben auch viele Außenstationen und damals habe ich in der Nähe von einer so einer Außenstation gelebt, der Feuerwerk-Funkstation. Und die waren damals ganz neu gebaut und haben eben auch Helfer gesucht. Und so bin ich dann zu der Zusammenarbeit mit denen gekommen.
Sie haben dort beim Feuerwerk über 3 Jahre lang Radio mit Kindern gemacht. Was hat Sie denn da am meisten überrascht bei den Kindern? Also wenn die am Mikro waren, mit Tönen, mit Klängen gearbeitet haben?
Ach, überrascht. Naja,
Sie sind für alles
wie
offen.
begeisterungsfähig sie doch sind, was ich oft im normalen Alltag mit Erwachsenen auch vermisse. Ja, die Begeisterungsfähigkeit einfach. Die lernen extrem schnell, die sind richtig motiviert. Also wir haben ja da eine offene Radioredaktion, da kann eigentlich jeder hinkommen. Hat sich natürlich herauskristallisiert, dass wir quasi, ich sag mal, Stammkunden haben. Und die lernt man natürlich auch gut kennen. Und ich meine, wir brauchen jetzt auch keine philosophische Diskussion über Altruismus oder Selbstlosigkeit anfangen. Ich habe natürlich auch was davon irgendwie, ne? Das bringt mir auch eine gewisse Freude, den Kindern da was beizubringen. Und ja, deswegen mache ich das auch.
Ja, also hört man ihnen an, dass ihnen das Spaß gemacht hat. Jetzt ist aber so, dass Kinder natürlich auch unberechenbar sind. Also egal in welchem Alter, das gehört auch zum Charme von Kindern. Aber es führt auch dazu, dass man zum Beispiel einem Filmset eher Angst hat, wenn Kinder die Hauptrolle haben. Weil wie war es denn bei Ihnen? Also sind da auch unberechenbare Dinge passiert, wo Sie dachten, meine Güte?
Also man muss sehen, bei uns sind die natürlich freiwillig gekommen und waren dann dementsprechend motiviert. Außerdem hatten wir jetzt auch keine Live-Situationen oder Sendungen, wo jetzt hätte direkt was schiefgehen können. Prinzipiell haben wir immer versucht, den Kindern, ja, sag ich mal, nicht den klassischen Frontalunterricht oder sowas zu geben, sondern wir waren eher begleitend und anleitend dabei und haben sie selbst entscheiden lassen und lernen lassen. Ja, die lernen ja auch journalistische Arbeitsweisen, Teamarbeit, natürlich auch die Benutzung der Technik und so weiter oder auch Nachproduktion. Welche Themen wollen sie behandeln und so weiter? Also, die haben dann schon sehr stark das Gefühl eben der Einbindung, dass sie eine Selbstbestimmung haben. Und das gibt denen, denke ich, schon recht viel. Und deswegen glaube ich, gab es da auch nie wirklich Probleme.
Haben Sie denn was von den Kindern gelernt? Also auch umgekehrt? so beim Zuschauen und Mitmachen und zeigen?
Also da kann ich nur nochmal wiederholen, diese Begeisterungsfähigkeit und Motivation, die dann doch da ist. Wir hatten zum Beispiel auch mal in Vorbereitung für die Produktion eines Hörspiels, haben wir dann uns auch mal eine Fachexpertin für Storytelling dazu geholt und die war danach auch ganz begeistert und die meinte, die hat ja schon viele Workshops gegeben, auch für Erwachsene, dass die, wie die das aufgesogen haben und es ihr selten so viel Spaß gemacht hat, auch mit denen zu arbeiten. Und ja, also allgemein sind Kinder ja irgendwie dann doch die besseren Menschen, weil sie oftmals noch nicht so verdorben sind, sag ich mal. Und
Ja.
ja, das hält selber auch jung irgendwie. Und das sind alles Sachen, die man eben dann doch noch von den Kindern lernen kann. Diese unzähmbare Neugier zum Beispiel
Also
auch.
die besseren Menschen, aber natürlich aus der Nahperspektive manchmal auch die direktesten und auch gnadenlosesten Menschen können Kinder sein. In Bezug auf Radio, also haben Sie das Gefühl, dass Kinder, also diese Generation, die da ranwächst, dass die das interessiert, die Arbeit mit Tönen, oder wollen die immer ganz schnell zurück ans Tablet, wo die bunten Bilder warten?
Das war jetzt bei uns nicht der Fall. Naja, natürlich ist das Radiointeresse allgemein natürlich stark gesunken. Jetzt gibt es ja gerade wieder so ein bisschen den Hype um Podcasts und eben Online-Radio und so weiter. Aber wie gesagt, die Kinder sind freiwillig zu uns gekommen und wir hatten ja auch andere Angebote, wo wir begleitend spielen können oder mit Tablets digitale Schnitzeljagden oder sowas organisiert haben. Auch solche Angebote gab es ja oder gibt es ja auch. Und da muss ich auch nochmal allgemein sagen, ne? Ich bin ja jetzt nicht der Einzige, der irgendwie sowas macht, ne? Es gibt eigentlich in jeder Stadt irgendwie Vereine, Institutionen, die da unterstützen können, Sachen anbieten, eben auch vieles kostenlos oder auch vorhin nochmal, ne? Wir können in der kurzen Zeit natürlich bei den ganzen Themen nie auf alle Tipps und sowas eingehen, aber es bietet sich an, mit den Schulen Elternabende zu organisieren oder zum Beispiel mal bei der Weltpolizei anzufragen. Da kann man mal jemanden kommen lassen, die dann über Cybermobbing oder zum Beispiel pornografische Inhalte in Chatgruppen aufklären und so weiter und so fort oder einfach die Fragen einfach direkt suchen online. Und es gibt so viel. Also ich kann natürlich hier nie auf alle Tipps zur Mediennutzung eingehen in der kurzen Zeit, ne? Und viele Ehrenamtliche gibt es eben auch und an der Stelle kann ich mich auch nur bei allen bedanken, die sich da irgendwie engagieren, egal ob hauptberuflich oder nebenbei.
Bleiben wir nochmal bei Ihnen, so also ein bisschen dabei, was Medien mit Ihnen machen. Also Sie selbst sind beruflich mittlerweile vollkommen im Homeoffice. Ihr Unternehmen sitzt in München, Sie sind nach Darmstadt umgezogen. Das ist also jetzt ein komplett digitales Arbeitsleben. Als Privatmensch und Medienpädagoge, wie gut bekommt Ihnen denn dieses einfach nur noch über Konferenzen, Videokonferenzen, über Bildschirme kommunizieren und arbeiten?
Ehrlich gesagt bekommt mir das nicht so gut. Ich bin schon eher ein geselliger und sozialer Mensch und ich musste mich ja jetzt auch durch den Umzug von meiner Radioredaktion zum Beispiel verabschieden. Aber auch da haben wir die letzten Sitzungen ja natürlich dann irgendwie online gemacht. Da war auch zum Beispiel der Abschied zuerst ein bisschen nüchtern. Und vor ein paar Tagen habe ich dann auch nochmal eine ganz liebe Dankeskarte bekommen und da war auch noch ein T-Shirt dabei. Das haben alle unterschrieben. Auf dem T-Shirt war so ein Dackel mit so einem Radio-Equipment. Ich bin natürlich sehr gefreut, ne? Aber der soziale Faktor und so weiter, gerade jetzt bedingt auch durch Corona, der fehlt mir natürlich sehr. Und im nächsten Jahr habe ich auf jeden Fall wieder vor, mir in Darmstadt hier auch ein Ehrenamt zu suchen, um weiter in dem Bereich dann wieder was zu machen, weil der direkte Kontakt mit den Menschen, den vermisse ich jetzt schon.
SWR 2 Tandem, heute mit Stefan Urbanski. Er ist Medienpädagoge und interessiert sich insbesondere für digitale Bildung. Herr Urbanski, das Lernen, also wie an Schulen gelernt wird, wie wir überhaupt lernen, das verändert sich im Moment sehr, auch wegen Corona. Also E-Learning zum Beispiel ist viel wichtiger geworden und wird auch wirklich genutzt. Bei allem Negativen, was die Pandemie so mit sich gebracht hat, würden Sie sagen, dass auch eine wichtige Entwicklung beschleunigt worden, die bei uns lange verschleppt worden ist?
Ja, das würde ich sofort unterschreiben, ja. Also das ist nun mal ein Bereich, der wurde, da sprechen wir jetzt ja nicht nur vom E-Learning-Bereich oder das Lernen über die digitalen Medien selbst. Das ist im Übrigen auch so ein bisschen die Unterteilung, wenn man, sage ich mal, im weitesten Sinne von digitale Bildung spricht, dann ist eigentlich immer gemeint so das Lernen mit Hilfe von digitalen Medien als auch eben über die digitalen Medien selbst. Und ich bin natürlich sehr froh gewesen, wie viele andere Fachexperten und Fachexpertinnen, dass das Ganze jetzt so ein bisschen Fahrt gewonnen hat. Und ich hoffe, dass das die nächsten Jahre dann nicht wieder in Vergessenheit gerät.
Was ist denn für Sie so die letzte neue Möglichkeit für digitales Lernen, die Sie begeistert hat? Also was für ein neues Element haben Sie vielleicht in diesem oder im letzten Jahr entdeckt, wo Sie sagen, das bringt uns wirklich voran?
Das kann man jetzt so nicht pauschalisieren. Ich schreibe ja Konzepte für Unternehmen, Organisationen, für digitale Weiterbildung. Und ganz wichtig eigentlich für jedes Bildungsprojekt ist immer auch eine vorhergehende Analyse auf die Rahmenbedingungen, die Zielgruppe und so weiter und so fort. Es gibt kein perfektes Format, was irgendwie immer helfen wird, sondern es muss immer auf den Zweck und auf das Lernziel und die Zielgruppe eben angepasst werden. Natürlich gibt es interessante Entwicklungen, ob das jetzt mehr Lernen unterwegs sein wird, so mobiles Lernen mit dem Smartphone, kleine Lerneinheiten sozusagen, die ganze Geschichte mit künstlicher Intelligenz, die uns unterstützen kann oder auch Lehrkräfte unterstützen kann. In Zukunft, also mein Thema oder was sehr, sehr spannend ich finde, ist natürlich das ganze Thema Augmented Reality, also erweiterte Realität. Das heißt, wir können zusätzliche Sachen eingeblendet bekommen, zum Beispiel eben über eine Art Brille. Teilweise geht das ja schon über die Smartphones, wo man dann gewisse Objekte quasi projizieren kann. Und das ist für den Lernbereich der Zukunft natürlich super interessant. Ja, stellen Sie sich vor, am Fließband oder an einer komplizierten Maschine, die sehr teuer ist, kann man das eben alles vorher schon mal üben oder währenddessen erklärt bekommen. Und das ist natürlich eine interessante Entwicklung in der Zukunft.
Also ein bisschen wie ein Pilot, der einen Flugsimulator benutzt, um sich auf den Flug vorzubereiten.
Genau, das wäre dann in Richtung VR, Virtual Reality, da gibt es ja auch schon viele tolle Sachen. Genau, aber ich glaube, AR bzw. Augmented Reality wird uns in den nächsten paar Jahren und Jahrzehnten noch, ja, werden wir noch viel von hören, denke ich.
Sie haben eben auch das Stichwort künstliche Intelligenz genannt, die helfen kann, die Lehrer oder Lehrerinnen unterstützen kann in ihrer Arbeit. Wie denn ganz konkret?
Das ist auch ganz unterschiedlich. Wie kann KI unterstützen? Zum einen bei personalisierten individuellen Lernen. Die Lernfortschritte können ja genau getrackt werden und eine gewisse Software, ich sage jetzt mal zum Beispiel vergleichbar mit einem Online-Shopping oder so, da werden einem ja auch immer wieder Dinge empfohlen. Und auf dem persönlichen Lernweg von einem Lernenden oder Schüler und Schülerin kann das dann dahingehend unterstützen, dass gemerkt wird durch Tests, kann dann die KI den Lernfortschritt und so weiter analysieren, über eine gewisse Zeit mit anderen Daten auch vergleichen und dann eben den weiteren Lernweg zu empfehlen, andere Angebote anzubieten und durch eben ja entsprechende Analysen gemeinsam mit der Lehrkraft sozusagen insgesamt dann ein besseres Lernergebnis zu erreichen.
Also es sind so kleine Momente, wo die künstliche Intelligenz dann unterstützen kann. Wenn man das so hört, vielleicht geht das auch den Hörern und Hörern sowieso bei diesem Thema so. Wo sehen Sie denn auch die Gefahren beim digitalen Lernen? Also fällt da auch irgendwas weg? Fällt diese echte Begegnung zum Beispiel, wo das Lernen eigentlich stattfindet, weg? Und gehen wir vielleicht auch in eine falsche Richtung?
Naja, E-Learning ist kein Allheilmittel, das muss man ganz klar sagen. Und jeder, der das sagen würde, der liegt auf jeden Fall falsch. Das ist immer eine Unterstützung, beziehungsweise ich habe ja vorhin schon gesagt, es kommt sehr konzeptuell darauf an, wen möchte ich erreichen und was will ich auch erreichen für ein Lernziel. Und manchmal ist es dann eben besser, das in Präsenz zum Beispiel zu machen, in welcher Form auch immer. Ich meine, von Frontalunterricht halte ich jetzt zum Beispiel nichts mehr. Das ist ja auch eine ganz andere Frage, wie sehen die Lernräume der Zukunft aus? Da gibt es so viele Faktoren als jetzt nur die Technik allein. Manchmal macht auch ein Mix. Sogenanntes Blended Learning oder Flipped Classroom oder wie man das auch mal nennen will, da gibt es viele Begriffe mittlerweile. Manchmal ist das auch der beste Weg. Das kommt immer auch ein bisschen auf die Rahmenbedingungen an.
Wir sind jetzt fast am Ende der Sendung angelangt. Zum Schluss nochmal die Frage: Wenn Sie sich aussuchen könnten, in welcher Zeit Sie nochmal Kind sein wollen würden, wann wäre das? Also nochmal in den 70er, 80er Jahren, in der Gegenwart, wie es jetzt gerade ist, oder in einer Zukunft, in der die digitale Bildung voll da ist?
Ich muss eigentlich sagen, genau die Zeit, die ich mitgenommen habe, weil ich so ein bisschen beides mitgenommen habe. Weil, ja, ich meine, wann hatte ich mein erstes internetfähiges Telefon? Erst relativ spät. Natürlich dann irgendwann Telefonierhandys mit SMS und so weiter. Und ich hatte auch Konsolen, aber ich war eben auch trotzdem noch viel draußen und habe trotzdem noch die Welt kennengelernt mit Festnetztelefonen oder teilweise sogar noch Wählscheiben. Und ich glaube, das ist eigentlich am besten, weil ich das Beste von beiden mitnehmen konnte. Und ja, zum einen später kenne ich nicht mehr die Welt von früher. Und noch früher, sage ich mal 70er, 80er, da würde ich mich wahrscheinlich ein bisschen abgehängt fühlen und könnte viel weniger damit anfangen. Ich glaube, da kann ich auch mehr Verständnis entgegenbringen, wenn jetzt mal ein pubertierender Junge ein bisschen länger zockt zum Beispiel.
Stefan Urbanski, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie hier waren.
Vielen Dank für das Interview.
Das war SWR2 Tandem. Die Redaktion hatte Elinor Krogmann, in der Technik Andreas Völzing und mein Name ist Patrick Bartarilo.